Die Presse.
Karin Kneißl war österreichische Außenministerin auf einem FPÖ-Ticket. Sie hat auf ihrer Hochzeit mit Wladimir Putin getanzt und sie lebt heute mit all ihren Tieren in Russland, wo sie bei Medienauftritten und Diskussionen fleißig russische Propaganda von sich gibt. Wie ist es dazu gekommen und vor allem mit wessen Hilfe? Das ist, was wichtig ist. Der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Christine Meyerhofer und ich bin eine der Hosts dieses Podcasts. Die Journalisten Elisa Lexenkel-Donnersmarck, Paul Koren und Thomas Winkelmüller haben in einer Recherche für das Magazin Datum die Geschichte von Karin Kneißl noch einmal nachgezeichnet, mit Wegbegleitern, Kollegen und Geheimdiensten gesprochen. In dem sechsteiligen Podcast Kniefall – Die Radikalisierung der Karin Kneißl berichten sie darüber, wie es dazu gekommen ist, dass eine österreichische Ministerin auf ihrer Hochzeit mit dem russischen Staatsoberhaupt tanzt. Wieso sie vermuten, dass Kneißl heute Protektion von Wladimir Putin höchstpersönlich genießt und wieso ausgerechnet ihre Tierliebe Karin Kneißl zum Verhängnis geworden ist. Und bei mir zu Gast im Studio ist eine der Journalistinnen, die dafür verantwortlich zeichnet, Elisa Lex-Henkel-Donnersmarck. Hallo, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Elisa Lex, Karin Kneißl, das mutmaße ich jetzt einmal so, die kennen viele als ehemalige Außenministerin auf FPÖ-Ticket und von der wissen viele, sie lebt heute in Russland, sie ist dort auch entsprechend etabliert und macht eigentlich regelmäßig auch Propaganda für den russischen Staat. Du und zwei Kollegen, ihr habt euch intensiv damit beschäftigt, wie dieser Weg vom einen zum anderen überhaupt möglich war. Und ich mag ganz hinten beginnen. Was wissen wir denn überhaupt heute über dieses Leben, das Karin Kneißl da in Russland führt? Und wie leicht ist es überhaupt, darüber etwas herauszufinden?
Also vielleicht beginne ich bei dem, was wir wissen. Sie lebt jetzt in Russland und sie lebt nicht etwa in St. Petersburg, wo sie ein Institut an der dortigen Universität hat, sondern sie lebt in einem Dorf 380 Kilometer südöstlich von Moskau, in der kompletten Pampa sozusagen. Mhm. In einem grün angestrichenen Holzhaus, in einem wirklich kleinen Dorf. Und dort verbringt sie viel Zeit, weil sie hat ja ihre Tiere, die spielen eine sehr große Rolle in ihrer Geschichte, auch sozusagen wie sie in Russland gelandet ist. Und dort hat sie Platz für die Tiere und sie hat nette Nachbarn. Einer hat eine KGB-Vergangenheit, das weiß sie auch, weil darüber spricht sie in ihrem jüngsten Buch, das nur auf Russisch erschienen ist. Und das ist sozusagen ihre Base. Und von dort aus reist sie in ganz Russland herum. Einerseits geht sie zu ihrem Institut und macht dort Veranstaltungen, andererseits tritt sie bei Konferenzen und bei ganz vielen Medien vor allem auf, bei ganz vielen verschiedenen russischen Medien. Und das steht auch nicht ganz in dem Verhältnis zu ihrer Rolle als sozusagen politische Influencerin, weil auf ihren Social-Media-Kanälen hat sie gar nicht so viele Follower. Aber man merkt, dass sie von allen wichtigen russischen Medien die ganze Zeit um Interviews, Statements und so weiter gebeten wird. Und sie tritt dabei extrem prominenten Leuten auf, so wie Wladimir Solovyov zum Beispiel. Das ist einer der aggressivsten Propagandisten des Kremls. Der hat eine Sendung, die heißt entweder Samstag oder Sonntagabend mit Solovyov. Und das ist ein Mensch, der erst im Herbst vergangenen Jahres gesagt hat, wir sollten Berlin, Warschau und Paris besetzen und Wien wieder befreien. Ja, also der ist richtig krass. Und Kneißl war wenige Monate oder wenige Wochen später bei ihm und hat ihm dann ganz ruhig erklärt, dass die eigentlichen Kriegstreiber, also diesen Kriegstreiber hat sie dann erzählt, die eigentlichen Kriegstreiber sind die Politiker in Brüssel. Und es gäbe in Europa eine tiefe Sehnsucht danach, Russland zu zerquetschen. Also so redet sie dann mit Leuten, die eh schon extrem krass sind und wertet durch ihre Präsenz als eine ehemalige europäische Spitzenpolitikerin, als die sie auch immer angekündigt wird, obwohl sie selber, wenn sie mit uns kommuniziert, darauf hinweist, dass das nur 18 Monate war. Also als diese ehemalige Spitzenpolitikerin wertet sie quasi die Propaganda des russischen Regimes auf.
Wie habt ihr euch da getan, dieses Bild, das du da jetzt zeichnest, in dieser Bandbreite herauszufinden? Also ist das eh leicht verfügbar, wenn man einfach Zugang zu russischen Medien hat? Was habt ihr da getan?
Also es war schon ein langer Prozess. Wir haben da jetzt Monate recherchiert. Wir haben uns zuerst alles angeschaut, was es schon gibt über sie. Dann haben wir mit ganz vielen Leuten gesprochen. Einige hört man im Podcast, andere nicht, weil viele davon sind Diplomaten oder Nachrichtendienstler und die reden bekanntlich nicht so gern auf Band, weil sie von Diskretion leben. Dann haben wir uns wirklich monatelang damit beschäftigt, was sie selber von sich gibt, auf Telegram zum Beispiel und wie sie in russischen Medien auch spricht. Und dann haben wir ganz am Ende, wir haben wirklich sehr weit ausgeholt, auch mit unseren Anfragen und haben auch verschiedene Nachrichtendienste in Europa angeschrieben, weil wir bei manchen Sachen einfach mit journalistischen Methoden nicht weiterkommen. Da braucht es andere Methoden. Und einer von diesen westlichen Diensten hat sich auch bereit erklärt, mit uns zu reden und uns dann ziemlich spannende Sachen noch erzählt, die sozusagen die Lücken gefüllt haben, die wir selbst nicht schließen konnten.
Ich frage jetzt einmal ganz naiv, ja, wie ist das überhaupt? Also stehen Russlands Türen quasi jeder Mann, jeder Frau einfach so offen, vorausgesetzt man erklärt sich bereit, da dann brav politische Propaganda zu machen? Oder muss man da auch quasi schon jemand sein?
Was jetzt andere Leute aus dem Westen angeht, da gibt es ganz viele, oder? Die nach Russland gehen und von dort auch mitmachen, die Propaganda. Aber wir haben niemanden gefunden aus einem westlichen Land, der sozusagen so eine hohe Position hatte wie Karin Kneißl. Also es gibt noch andere dort, Viktor Janukowitsch zum Beispiel, ehemaliger Präsident der Ukraine, Bashar al-Assad soll in Moskau sein oder in der Umgebung, Edward Snowden und so weiter. Also es gibt bekannte Leute dort. Aber wir haben auch mit einem Experten für russische Geheimdienste, der heißt Andrei Soldatov, gesprochen. Und der hat uns gesagt, diese Leute werden ganz anders behandelt als sie. Mhm. Das Besondere an ihr ist, dass das Regime ihr zu vertrauen scheint, weil sie bewegt sich ganz frei und sehr viel in Russland und sie gibt die ganze Zeit Interviews. Und bei den ganzen anderen wird es nur sehr ausgewählt und extrem kontrolliert gemacht. Mhm. Also die haben da jemanden, den sie voll einsetzen und dem sie auch ganz viele Privilegien geben. Also sie ist zum Beispiel die Botschafterin für den sibirischen Amur-Tiger. Das klingt jetzt immer so lustig und irgendwie man witzelt darüber. Auch in österreichischen Medien wurde das ja schon erwähnt. Aber dieser Soldatov, also der Geheimdienstexperte, der hat mir erklärt, das ist jetzt nicht so nur ein skurriles Detail, sondern das ist extrem wichtig, weil dieser Amur-Tiger, da gibt es eine ganze Organisation dafür zum Schutz dieses Tigers und die ist direkt der Präsidialverwaltung unterstellt. Also das ist quasi so ein Herzensprojekt von Wladimir Putin und dass er sie da als Botschafterin persönlich ernannt hat, das ist eine Auszeichnung, eine Art Orden, die er ihr verleiht, um zu sagen, das ist jemand, für den ich stehe.
Diese Tigerpatenschaft, man muss wirklich selber lachen, wenn man davon anschlägt.
Ja. Bei ganz vielen Sachen so. Und man hat so Sachen, über die man total lacht und wir haben uns selber totgelacht zum Teil. Und dann bohrt man ein bisschen nach und dahinter versteckt sich so ein ziemlich harter Kern.
Die ist eines der Anzeichen, die ihr herausgearbeitet habt, die schließen lassen, dass Kneißl jetzt eben einfach nicht nur so ein bisserl in Russland lebt und halt dort arbeitet und halt macht, was man dann da so macht, sondern Protektion von ganz oben genießt.
Genau.
Von Wladimir Putin höchstpersönlich. Mhm. Was hat euch zu dieser Schlussfolgerung kommen lassen?
Also, wir haben schon eben mit russischen Experten gesprochen. Der Andrei Soldatov war der eine, die andere ist Ekaterina Schulmann, eine Politikwissenschaftlerin. Und die sind beide, und dann hatten wir auch mit einem Journalistenkollegen zu tun, der inzwischen auch im Exil ist. Also es sind alle Leute, die Russland verlassen mussten, weil sie kritisch gegenüber dem Regime sind. Und wenn die sich den Fall Kneißl anschauen, dann kommen die sofort auf, das muss von Putin selbst gemacht sein, weil da eben verschiedene Behörden, verschiedene Ministerien, verschiedene Bereiche im Spiel sind und die einzige Person, die da oben drüber sitzt, muss Putin sein. Also der Tiger ist eine Sache. Die Universität St. Petersburg, Putin kommt ja selbst aus St. Petersburg und die Uni dort liegt ihm besonders am Herzen. Der Rektor ist ganz nah an Putin dran. Also das sind alles so der KGB-Mann, ihr Nachbar in ihrem kleinen Ort oder der Ex-KGB-Mann, der ist auch Ortsvorsteher oder Gemeindevorsteher und der sitzt in einem Rat für die, ich weiß nicht mehr, ländliche Entwicklung heißt das, der ist auch direkt dem Präsidenten unterstellt. Also es gibt ganz viele Sachen, die schon von außen konnte man sehen, dass das direkt sehr nah an Putin dran ist. Und dann waren wir eben noch bei einem westlichen Dienst und die haben uns so ein kleines Dossier vorbereitet, wie gesagt, auf unsere Anfrage hin. Also wir haben da angeklopft und sie haben gesagt, okay, sie läuft uns manchmal ins Radar hinein. Ja, also sie sagen, wir schauen nicht auf Europäer und Europäerinnen, aber wir beobachten die Russen oder wesentliche Russen. Und da hat sie mit vielen Leuten Kontakt und durch diese Kontakte läuft sie quasi uns immer wieder in die Kamera hinein. Und die haben uns das gesammelt und zusammengeschrieben und uns dann übergeben. Und sie haben uns noch ein Papier übergeben. Und dieses Papier ist ein Dankesbrief, den Karin Kneißl unterzeichnet hat. Also nicht mit Unterschrift, aber mit ihrem Namen. Und sie hat ihn geschrieben an einen Menschen, der heißt Botschafter Anton Weino. Und ich muss gestehen, ich wusste nicht sofort, wer Anton Weino ist. Und die Nachrichtendienstler haben uns dann erzählt, was wir dann natürlich auch nachgegoogelt haben. Anton Weino ist seit 10 Jahren Putins Stabschef. Der Chef der Präsidialverwaltung. Also das ist einer der mächtigsten Männer von Putin, quasi seine rechte Hand. Und dieser Anton Weiner, an den schreibt sie einen Brief. Und in diesem Brief bedankt sie sich für die diskrete Organisation ihres Umzugs. Sie ist nämlich, sie ist 2020 aus Österreich weg, ist dann nach Frankreich und dann in den Libanon. Und vom Libanon ist sie dann nach Russland. Das Problem war, dass sie eben diese ganzen Tiere hat, unter anderem 2 Zwergponys. So, Russland steht unter Sanktionen, ist sozusagen politisch total isoliert, wirtschaftlich auch. Deshalb ist es nicht so einfach, Tiere nach Russland hin zu transportieren. Was macht Karin Kneißl? Sie hat offenbar die russische Präsidialverwaltung dazu gekriegt, dass man ihr diese Tiere nach Russland transportiert. Und zwar sind die mit einem Lastwagen vom Libanon nach Syrien gefahren worden. Dort gibt es einen russischen Luftwaffenstützpunkt. Von diesem russischen Luftwaffenstützpunkt wurden sie in eine Militärtransportmaschine, also so ein Riesenteil, ja, was normalerweise Panzer und Soldaten transportiert. Und dieses Flugzeug hat dann die Ponys in die Nähe von St. Petersburg auf einen Flughafen gefunden. Standen schon die Tierärzte von der Veterinärbehörde Leningrad, heißt das noch, bereit und haben die Tiere in Quarantäne genommen, untersucht und so weiter und ein Foto davon gemacht, witzigerweise. So, und da sind jetzt so viele Leute involviert, eben Diplomaten in Beirut, Soldaten in Syrien, Tierärzte in der Region Leningrad, und irgendjemand muss ja denen gesagt haben, hört's mal zu, da kommt jetzt jemand und das müsst ihr für die machen. Und wir haben schon geahnt, das muss irgendjemand ganz oben gewesen sein, aber wir wussten nicht, wer. Und dieser Brief gibt uns eine Antwort darauf, wer das war. Und das war offenbar Anton Weino, also die rechte Hand von Putin. Und sie dankt ihm, und sie tut das in diesem typischen Kneißl-Duktus, sie sagt, ich danke Ihnen, dass meine Tiere und ich dort empfangen wurden wie enge Verwandte. Und dieser ganze Brief ist voll von Details, wer da alle mitgeholfen hat, an welchem Datum das passiert ist. Sie empfiehlt dann auch noch 2 Leute für einen Orden, also so gönnerhaft am Ende sagt sie, und diese 2 waren so super beim Transport, den könnten sie einen Orden geben. Also man hört aus jedem Buchstaben, dass sie da selbst spricht, aber wir haben natürlich jedes Detail überprüft, abgeglichen mit den unendlichen Informationen, die wir in den letzten Monaten über sie gesammelt haben, und da passt alles. Und dieser Ponytransport, der wieder so ein Detail ist, was oft so weggewitzelt wurde oder einfach so Achselzucken hervorgerufen hat, der zeigt eben, dass da die Präsidialverwaltung selber, also Putin selber, die Hand über ihr hält und alle Hindernisse auf dem Weg räumt, die es gegeben hat auf dem Weg nach Russland. Und es waren ganz viele. Und deshalb ist er für uns so ein wichtiges Puzzlestein gewesen, der eben zeigt, dass sie nicht bei einer Uni, bei einem Medienunternehmen oder möglicherweise, auch das haben wir in Betracht gezogen, bei einem Nachrichtendienst angedockt und geführt wird von dem, sondern dass es ganz offenbar in der Präsidialverwaltung direkt passiert. Dafür spricht dieser Brief, und deshalb war er für uns so ein Aha-Erlebnis.
Also eine ehemalige österreichische Politikerin, die ganz hohe Gunst der russischen Staatsspitze genießt. Da fragt man sich schon, wie kann es dazu kommen? Und ihr habt in eurer Recherche den Lebensweg von Kneißl im Detail nachgezeichnet. Und was mich besonders überrascht hat, ist, dass es eben von früher Ausbildung und Berufseinstieg an eigentlich immer wieder so Berührungspunkte gegeben hat mit Russland, mit entsprechenden Diensten. Wie hat sich das angebahnt? Und wie hat sich das dann auch im Laufe von Kneißls Karriere entwickelt?
Ja, also ich glaube, das ist etwas, was uns ganz oft bei der Recherche aufgefallen ist. Wir haben gesucht nach entweder oder, nach der einen Person oder so. Und was wir dann gesehen haben oder was unser Eindruck ist nach allem, was wir jetzt wissen, ist, dass es eben so ein inkrementales Hinwachsen quasi ist. Und es beginnt damit, dass sie quasi politisch geprägt wird im Nahen Osten. Da ist sie mal als Kind und sie kommt dann wieder, weil sie Arabistik studiert, als junge Frau. Und diese Region hat ihren Blick auf die Welt geprägt. Und das hat dazu geführt, also die Aufstände, Kriege, Revolutionen dort, die haben dazu geführt, das ist jedenfalls unser Eindruck, dass sie sehr früh einen großen Respekt vor den Russen, damals den Sowjets, entwickelt hat, weil die offenbar sehr gut ausgebildete Diplomaten hatten und irgendwie da offenbar, ja, das hat ja imponiert, wie gut die Sprache sprechen und so weiter. Gleichzeitig hat sie eine extreme Skepsis gegenüber den Amerikanern entwickelt. Ihr hat da mal jemand erklärt, we don't play chess, we play baseball, hit and run. Und dieses Bild von den Amererikanern hat sich durchgezogen durch ihre, also da sind quasi die Grundlagen entstanden, der Blick, mit dem sie auf die Welt schaut. Und dann war sie ja kurz im Außenministerium als Diplomatin, das hat ihr irgendwie nicht getaugt, zu viele Männer, sie wurde dann nicht gewertschätzt und so weiter. Und dann hat sie sich selbstständig gemacht und hat zuerst als freie Journalistin und dann als Dozentin und Vortragende, so als freie Expertin quasi gearbeitet. Und da gibt's auch immer wieder so Anknüpfungspunkte. Wir haben zum Beispiel herausgefunden, dass sie schon 2001 Putin zum ersten Mal getroffen hat. Und sie sagt, sie hat auch persönlich mit ihm einen Austausch gehabt. Jetzt wissen, das können wir nicht nachprüfen, ob das stimmt und ob es diesen persönlichen Austausch gegeben hat. Wenn das so wäre, ist das extrem ungewöhnlich, weil wir wissen alle, wenn man so einen Staatsbesuch covert, das war einer mit George W. Bush, da ist es jetzt nicht normal, dass man irgendwie persönlich mit Putin spricht oder mit irgendeinem Präsidenten einer Weltmacht. Also und sie selber hat es aber erzählt und hat das dann auch als Grund genannt, warum sie glaubt, dass Putin dann 17 Jahre später die Einladung zu ihrer berühmten Hochzeit angenommen hat. Und dann war sie mehrere Male in Moskau, bevor sie Ministerin geworden ist. Also wir wissen von 2014 und dann anscheinend noch zwei Male hat der Insider jetzt aufgedeckt, 2016 und 2017. 2014 ist besonders interessant, weil da wurde gerade die Krim annektiert und sie hat quasi eine angebliche Lustreise oder halt Vergnügungsreise nach Moskau gemacht und hat dazu mitgenommen einen Freund, der Tierarzt ihrer Tiere war und den sie schon ganz lange kennt. Und diese beiden, der heißt Leopold Pfeil, kommt auch in unserem Podcast vor, die haben Margot Klesti-Löffler besucht. Das ist die ehemalige First Lady Österreichs und die war damals Botschafterin in Moskau. Und die haben dort auch irgendwelche Abende mit der Diplomatischen Akademie, also Austausch mit Funktionären gehabt. Wir wissen nicht, was da genau passiert ist. Aber was feststeht, ist, dass sie mehrfach Kontakte hatte mit Russen, die viel länger zurückgehen, als wir das bisher auf dem Radar haben. Und dazu kommen andere Sachen. Also es gibt ja im Geheimdienstjargon so eine Abkürzung, die heißt MICE. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Das heißt, das steht für Money, Ideology, Coercion und Ego. Mhm. Und das sind sozusagen die häufigsten Motive, warum man für ein anderes Land oder für die andere Seite arbeitet. Also Geld, Ideologie, Coercion, also Zwang und Ego. Und für Zwang haben wir jetzt keine Hinweise gefunden, aber alles andere findet man in ihrem Lebenslauf. Jetzt unterstelle ich damit keine Spionage, weil die russischen Dienste oder das russische Regime macht im Ausland noch ganz andere Dinge, die zum Teil wichtiger sind als Spionage, nämlich Einflussoperationen. Aber dafür sind eben westliche Politiker auch ganz wichtig, um die Propaganda des Regimes zu verkörpern und an die Leute zu bringen, sozusagen.
Du hast jetzt schon ein paar Motive angesprochen. Im Nachhinein ist es natürlich immer leicht, dann Schlüsse zu ziehen. Aber dass es im Laufe von Kneißls Karriere so viele verschiedene auch Berührungspunkte gegeben hat, worauf lässt das schließen, dass einfach Russland beispielsweise auch in Form seiner Geheimdienste sehr hartnäckig ist und sehr einschlägig einfach auch seine Ziele verfolgt? Oder eben auch, dass Kneißl vielleicht ein besonders geeignetes oder anfälliges Profil hatte? Kann man da überhaupt jetzt im Nachhinein quasi so Rückschlüsse ziehen?
Also ich glaube, es sind drei Dinge. Es sind einerseits die Russen, das hat mir ein österreichischer Ex-Nachrichtendienst gesagt, sind Weltmeister im Führen von Menschen. Und sie haben eine unglaubliche strategische Geduld. Also sie denken extrem langfristig. Das heißt, die sehen ihre Saat ganz breit und schauen dann, was sie ernten können. Und das ist auch was Besonderes in Russland, diese große Kontinuität und dieses langfristige Denken. Und das haben die Dienste heute auch übernommen und weitergeführt von den sowjetischen Diensten. Also in Geheimdienstkreisen sind sie dafür berühmt. Dann haben mir auch ganz viele Gesprächspartner erzählt, sowohl die sie aus dem Außenministerium kennen, als auch eben die Russen, die das quasi von außen beobachten. Es gibt einfach Leute, die dafür geeigneter sind von ihrer Persönlichkeitsstruktur als andere. Bei Kneißl kommt dazu, dass sie Bücher schreibt und in diesen Büchern extrem explizit darüber redet, wie sie tickt, was sie frustriert, was sie wütend macht, was sie stolz macht und so weiter. Also das liest sich manchmal fast wie eine Anleitung, wie man sie ansprechen kann. Aber eine russische Expertin, also die Politikwissenschaftlerin Ekaterina Schulmann, die hat mehrfach gesagt und immer wieder betont, man darf nicht glauben, dass die Leute dumm sind, wenn sie auf sowas anspringen. Weil man muss sich vorstellen, das ist eine staatliche Behörde, also viel Geld, viel Training, viel Fokus, die nur darauf abzielt, was sind deine Verletzlichkeiten, wo sind die Möglichkeiten, wo man andocken kann. Und sie hat gesagt, das kann eigentlich jedem passieren und wir können alle heilfroh sein, wenn wir nicht ins Visier geraten und sozusagen mit aller Kraft versucht wird, uns für etwas zu gewinnen, wovon wir vielleicht noch nicht wissen, dass wir es wollen oder was problematisch ist, sagen wir mal so. Und ich glaube, das Dritte, und das hat die Recherche zunächst auch richtig schwierig gemacht, das war so ein bisschen wie die Nadel im Heuhaufen suchen, weil Österreich einfach in dieser Zeit, in den letzten 10, 15 Jahren, also zumindest bis zum Beginn der Vollinvasion der Ukraine, einfach extrem nah an Russland dran war. Also es war wirklich so, dass wir sozusagen zuerst wochenlang, monatelang nach den Punkten in ihrer österreichischen Geschichte gesucht haben, die nach Russland führen. Und es waren einfach so viele, also ich meine, sie ist auf einem Ticket der FPÖ da rein, die FPÖ hatte diesen Freundschaftsvertrag, dann waren diese ganzen Staatsbesuche, es war einfach so viele mögliche Punkte, die Sachen in ihrer Vergangenheit. Also es war so unendlich, dass wir irgendwann gesagt haben, okay, wir müssen das Ganze umdrehen und wir schauen das von der anderen Seite an und haben dann geschaut, was an ihrem Leben in Russland deutet nach Österreich zurück. Und da sind wir auf zwei interessante Herren gestoßen. Den einen hat sie kennengelernt über ein Dialogprogramm, das sie als Ministerin aufgesetzt hat, zusammen mit Lavrov. Der heißt Andrei Fursenko, ein ganz langjähriger Putin-Freund und Berater. Und der andere ist ein vermeintlicher oder Pseudo-Oppositionspolitiker und der heißt Leonid Slutsky. Und das sind so zwei verschiedene, sozusagen zwei Arten von Russen. Der eine ist eher so ein feiner Typ und der andere ist ein sehr grobschlächtiger Typ. Und das waren so unsere, wir wussten nicht genau, geht's über die eine Schiene oder über die andere Schiene. Ja, genau. Dann sind wir drauf gekommen, dass wahrscheinlich die Person, die wirklich dafür gesorgt hat, dass das alles für sie sich so positiv entwickelt hat in Russland, noch eine Etage höher sitzt, mindestens eine Etage.
Du hast jetzt schon erwähnt, quasi das FPÖ-Ticket, auf dem Karin Kneißl als Ministerin gesessen ist. Sie war ja davor quasi als Expertin tätig, als Journalistin auch. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also waren diese Zuneigung vielleicht oder der besondere Draht zu Russland, das waren jetzt aber nicht die Bande, die dann zur FPÖ geführt haben, ne? Könnte man ja annehmen.
Nein, das war anders. Also das war auch ein Punkt, der irgendwie ein bisschen symptomatisch für unsere gesellschaftliche Entwicklung war, dass sie sich quasi radikalisiert war oder ein Teil dieser Radikalisierung passiert ist über die Flüchtlingskrise. Also es sind damals einfach sehr viele Menschen nach Österreich gekommen und sie hat mit ihrer Erfahrung im Nahen Osten, da hat sie auch eine große Skepsis gegenüber dem politischen Islam entwickelt, gegenüber jeglicher Politisierung von Religion in Wahrheit. Und das hat ihr große Angst gemacht, dass da viele junge Männer nach Österreich gekommen sind aus dem Nahen Osten. Und sie hat darüber sogar ein ganzes Buch geschrieben 2012, das heißt Testosteron macht Politik. Und da warnt sie eben davon, das ist so ein bisschen ein vereinfachendes biologistische These, schon eher problematisch, dass eben der Testosteron-Level in der Gesellschaft so ansteigt und das dann zwangsläufig zu Ärger führt, zu richtigen Problemen. Und das wurde aufgegriffen, wie dann die ganzen Flüchtlinge nach Österreich gekommen ist. Und da hat sie einen Gastkommentar in der Presse geschrieben. Und dieser Gastkommentar hieß irgendwie der lange Marsch der jungen Männer oder sowas. Und da hat ein einzelner Presseleser sich dann beschwert beim Presserat. Und der hat gesagt, das ist irgendwie verhetzend oder sowas. Und der Presserat hat eigentlich sehr schnell reagiert und hat dann in einer Erklärung festgehalten, dass diese Art von Gastkommentar möglich sein muss in einer Demokratie und dass wir als offene Gesellschaft bei so einem wichtigen Thema diese Art von Konter oder Kritik auch aushalten müssen. Also er hat sich quasi ganz klar dafür ausgesprochen, dass sie in der Lage sein muss, das sagen zu dürfen, schon gar als Gastkommentar. Sie hat das trotzdem aber immer als irrsinnige Beleidigung oder Verletzung aufgefasst und sie sagt, bis heute stellt sie das dar als Teil der politischen Verfolgung, die sie angeblich in Österreich erlebt hat. Und das war der Moment, wo sie natürlich sehr stark das Lied gesungen hat, was auch die FPÖ gerne singt und gehört hat. Und für die FPÖ war das ein Riesenglücksfall, weil die waren ja schon sozusagen am Weg in die Regierung und da war schon klar, dass nicht alle Politiker, die die FPÖ vielleicht nur nominiert für Ministerämter, vom Präsidenten auch abgenickt werden. Und deshalb war es wichtig, dass man sozusagen respektabel anmutende Persönlichkeiten finden, die auch wichtige Ämter übernehmen können. Und man hat sie zuerst versucht zu überreden, dass sie als Präsidentschaftskandidatin kandidiert. Das hat sie aber abgelehnt. Und dann hat Strache sie gefragt, ob sie nicht Außenministerin werden will. Sie hat gesagt, ja, wenn ich parteilos bleiben kann. Und er hat gesagt, okay, geht's. Und dann hat sie es angenommen und das war natürlich ein Riesentriumph für sie, weil sie ist im Streit mehr oder weniger aus dem Außenministerium ausgeschieden, weil sie sich da irgendwie schwer getan hat, sich da zu integrieren, weil das wahrscheinlich auch stimmt, dass sie da mit so einer Männerriege zu tun hatte. Sie hat sich da nicht genug gewürdigt gefühlt, obwohl meine Recherchen eigentlich ergeben haben oder unsere Recherchen ergeben haben, dass sie da sehr wohl gefördert wurde. Aber jedenfalls war das für sie so ein Moment, quasi als Ministerin zurückzukommen in das Amt, das sie im Streit verlassen hat. Also hat sie angenommen und ist dann im Dezember 2017 als Ministerin angekommen.
Und in dieser Zeit im Außenministerium, da hat ja, eigentlich war das gar nicht so vorhersehbar, weil sie, ihre Expertise war ja der Nahe Osten eigentlich ursprünglich. Aber in dieser Zeit im Außenministerium, da hat dann schon Russland und auch die österreichischen Beziehungen zu Russland immer mehr eine gewichtige Rolle eingenommen. Wie ist das passiert und wie schätzt du das heute auch ein?
Also sie hat Sachen gemacht als Ministerin, die nicht auf Linie waren mit der Regierung. Zum Beispiel, dass sie das Inseratenbudget gekürzt hat. Da hat sie auch was Mutiges gemacht, muss man ja echt anrechnen. Aber in Sachen Russland war sie voll auf Linie. Erstens, weil es war ja nicht ihr Thema. Und sie war einfach in einer Regierung, damals unter dem Kanzler Sebastian Kurz, die sich selbst als russlandfreundliche Regierung gesehen und später bezeichnet hat. Und sie hat dann obendrein noch eine Frau in ihr Kabinett geholt, die sie schon kannte von einem Besuch in Moskau, nämlich die ehemalige österreichische Botschafterin in Moskau und die ehemalige österreichische First Lady, Margot Klesti-Löffler. Und Margot Klesti-Löffler hatte ein extremes nahe Verhältnis zu Russland. Also man muss sich vorstellen, mir hat man im Außenministerium oder Diplomaten haben mir erzählt, dass sie ganz viele Jahre lang als die einzige Person gegolten hat im Außenministerium, die in der Lage ist, eine direkte Rutsche zu Wladimir Putin zu legen. Und dafür wurde sie auch sehr geschätzt, das war viel wert. Diese Frau, die schon als First Lady eine enge Beziehung zu Putin, vor allem seiner damaligen Frau, aufgebaut hat, die wurde ihre engste Beraterin in Sachen Russland. Und die hat unserem Eindruck nach oder dem, was wir von unseren Gesprächspartnern gehört haben, dafür gesorgt, dass da ein extrem enger Kurs mit Russland gefahren wurde.
Noch eine Person, die wir heute aus anderen Kontexten kennen, taucht in eurer Recherche auf, wenn es um diese Zeit im Außenministerium geht, Johannes Peterlik.
Ja.
Also was für eine Rolle hatte der bei dieser ganzen Sache?
Also Johannes Peterlik war ihre Generalsekretär. Man muss sich vorstellen, sie kam ins Außenministerium und da war jemand Generalsekretär, den sie schon aus ihrer Anfangszeit, also als junge Frau, kennengelernt hat in Syrien und mit dem sie ein bisschen einen Beef hatte. Von dem war sie enttäuscht. Da ging es dann darum, ob seine Bestellung verlängert wird und die wurde nicht verlängert. Und sie hat sich jemanden neuen geholt als Generalsekretär, das war eben Johannes Peterlik. Das war anscheinend auch schon von vorhinein klar, dass der neue Generalsekretär war, der so vom Habitus und den Ruf hatte, also der war auch bei Benito Ferrero-Waldner, also einer früheren Außenministerin, Pressesprecher, also kommt eher rüber als ein Konservativer, aber hatte schon mit den Freiheitlichen angebandelt. Also das hat irgendwie politisch auch ganz gut gepasst. Und dieser Johannes Peterlik hat eben alle möglichen Dinge gemacht, von denen Teile jetzt schon die Justiz beschäftigen und andere Dinge, also da geht es um diesen Novichok-Bericht, den er angefordert hat, einen geheimen Bericht, für den er eigentlich keine Freigabe gehabt haben soll. Und wie soll ich das sagen, jetzt muss man sehr vorsichtig formulieren, also eine Versionen dieses Berichts oder Aufnahmen davon sind bei zwei Leuten gelandet, nämlich bei Egisto Orts und bei Jan Marsalek. Man weiß jetzt nicht ganz genau, aber die Staatsanwaltschaft wirft ihm das vor, dass es die Kopien sind, die, also das ist sozusagen von der Kopie sind, die Johannes Peterlik angefordert hat. Aber es gab neben diesem Geheimnis, mutmaßlichen Geheimnisverrat, noch eine andere Sache im Außenministerium, nämlich Pläne rund um den Johannes Peterlik und Egisto Orts, die Sicherheitsabteilung im Außenministerium, zu einem eigenen kleinen Mini-Geheimdienst oder Schattengeheimdienst auszubauen. Und das sehen Ermittler, wenn man mit denen off the record spricht, als Teil der Bemühungen eben von dieser Runde rund um Peterlik und Egisto Orts, aber auch von Leuten im Innenministerium unter Herbert Kickl, sozusagen die Nachrichtendienstarchitektur in Österreich neu aufzusetzen. Und da wird nach wie vor ermittelt. Also das ist noch nicht ganz klar, wer da was genau und inwieweit das sozusagen Verstöße gegen das Strafrecht sind. Aber da laufen nach wie vor die Ermittlungen. Und wir haben uns auch angeschaut, was Karin Kneißl da als politisch Verantwortliche gewusst hat, inwieweit sie involviert war. Und wir haben mehrere Hinweise darauf gefunden in den Akten, zum Teil Dinge, die noch nicht bekannt sind, dass sie da mehr davon gewusst haben könnte als bisher bekannt.
Also auch eine ganz spannende Komponente, die vielleicht dann quasi woanders noch einmal auftauchen wird.
Genau. Also da sind wir echt gespannt, was auch diese Ermittlungen ergeben und was auch sozusagen einen Urausschuss ergeben würde, wenn es den jemals gibt. Also es gibt ja seit Beginn der Vollinvasion Diskussionen über einen Russland-Urausschuss und ich glaube, das wäre wirklich ein Thema für einen Urausschuss und das wäre unglaublich spannend, weil da natürlich viele Sachen rauskommen würden, zu denen wir jetzt keinen Zugang gehabt haben, aber wir wissen auf jeden Fall, es gibt echt viel zu untersuchen rund um diese ganze, um diesen ganzen Komplex.
Jetzt haben wir uns gut in Erinnerung gerufen, was so da alles passiert ist in dieser Amtszeit in etwa. Und dann kommt dann noch dazu, dass eben diese berühmt-berüchtigte Hochzeit stattgefunden hat. Eigentlich nur ein Eindruck, ein Moment, ein ganz einzigartiges Ereignis, das aber sinnbildlich für die ganze Sache steht. Und es gibt unterschiedliche Versionen, wie es zu dieser Einladung, zu dieser angenommenen Einladung dann gekommen ist. Auf russische Initiative hin, aus einer Laune Kneißls heraus. Was hältst denn du für die plausibelste Erklärung?
Also, sie sagt und auch ihr Kabinettschef, mit dem wir sehr ausführlich geredet haben, ihr damaliger Kabinettschef Walter Gehr, erzählen das eben als so eine spontane Aktion. Also quasi aus dem Überschwang heraus, dass sie jetzt heiraten wird. Es kamen die Einladungen gerade aus der Druckerei, hätte sie Putin eine quasi in die Hand gedrückt. Wir haben aber auch mit jemandem gesprochen, der an diesem Tag, also man muss sich vorstellen, es geht um diese Zeit, da war die berühmte goldene Gashochzeit. Also es wurde gefeiert, das Jubiläum eines Gasliefervertrags zwischen OMV und Gazprom, beziehungsweise deren Vorläufern und die Verlängerung dieses Vertrags, ohne dass das übrigens nötig war. Und dazu war Putin in Wien und da gab es eine ganze Menge Feierlichkeiten. Und bekannt ist eben diese Geschichte, dass sie ihm die Einladung übergeben hat. Das soll passiert sein bei einem Empfang im Kunsthistorischen Museum. Aber uns hat ein Berater von Heinz-Christian Strache, der ist Ferdinand Stürck und war ein ganz enger Berater, gerade in außenpolitischen Sachen, aber auch ein Coach sozusagen vor Fernsehinterviews, der hat uns erzählt, eine Episode, die davor, vor diesem Empfang im Kunsthistorischen passiert ist. Und zwar gab es ein Gespräch zwischen Kanzler, Vizekanzler, also Strache und Kurz und Putin. Und die AußenministerInnen, also Lavrov und Kneißl, standen quasi am Gang und haben sich dabei unterhalten, Smalltalk gemacht, bis sie dann dazugerufen wurden. Und dabei waren eben die Berater oder zumindest Ferdinand Stürck. Und da haben sie halt so gequatscht, sagt Stürck. Und sie hat erzählt, dass sie heiraten wird. Und dann hat der Lavrov gesagt, ah, das ist ja total nett, da würde ja vielleicht sogar der Putin kommen. Und dann wären sie reingegangen und hätte der Lavrov das dem Putin erzählt und dann gesagt, ah, ja, der kommt sicherlich. Ja. Und das war so ein sozusagen aus dem Smalltalk heraus. Aber daraus ergibt sich, dass dieser so eine Art Anregung durchaus von Russland gekommen sein könnte, beziehungsweise offenbar möglicherweise Lavrov da also Lavrov ist ein wirklich erfahrener Außenminister, der macht das seit 100.000 Jahren, ein extrem schlauer Mann. Und es klingt mir nicht unplausibel, dass der geschalten hat und gecheckt hat, dass das vielleicht eine Riesenchance ist in einer Zeit, wo Russland politisch relativ isoliert war und dass das sozusagen ein PR-Coup werden könnte. Und dass er das so gepflanzt hat und ihr damit überhaupt erst die Idee in den Kopf gesetzt hat und ihr auch den Mut gegeben hat, weil ich meine, wer geht zu einem russischen Präsidenten, den man dreimal vorher getroffen hat und steckt ihm einfach eine Einladung hin? Also, dass der sie quasi ermutigt hat. Aber ich muss festhalten, wir wissen nicht ganz genau, wie es abgelaufen ist, aber das erscheint mir die plausibelste Version.
Es mutet trotzdem etwas makaber an, jetzt, wie soll ich sagen, aus psychologischer Perspektive, die eigene Hochzeit, das ist ja vielleicht doch etwas, was man sehr wichtig nimmt, da zur Bühne zu machen für politische Angelegenheiten, auch wenn sie vielleicht damals auch im Sinne der gesamten Regierung oder so nicht so verwerflich ausgeschaut haben. Aber es ist doch etwas sehr Eigenes, oder?
Also ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht irgendwie psychologisch ich kann natürlich nicht in ihren Kopf reinschauen. Aber wenn man sich diese Videos von der Hochzeit damals anschaut, dann merkt man eine unglaubliche Begeisterung. Also sie ist einfach so happy und stolz darüber und es taugt ihr richtig, dass er da ist. Oder so wirkt es auf mich. Also sie hat es ist irgendwie so ein Überschwang und dann kommt der Präsident und der hält dann noch eine Rede auf dieser Hochzeit auf sie und dieses Wichtigsein. Also nach allem, was man sieht, genießt sie die Bühne. Und sie hat sie auch vermisst, als sie sie nicht hatte. Und das ist wahrscheinlich auch mit eine Erklärung dafür, dass sie die Chance ergriffen hat, sie wieder zu haben. Und jetzt hat sie sie wieder.
Diese Bühne, die bricht nämlich aus dem Nichts quasi weg, als die FPÖ aus der Regierung ausscheidet. Wie ist es dann für Karin Kneißl weitergegangen?
Ja, das war eine extrem bittere Zeit für sie. Also man muss sich vor Augen führen, es gab mit der FPÖ schon mehrere Auseinandersetzungen. Das Verhältnis war da schon nicht mehr so gut. Die FPÖ wollte, dass sie stärker betont ihre Rolle als Integrationsministerin beziehungsweise als sozusagen Zuständige fürs Ausländerthema. Das hat ihr nicht so getaugt. Also sie mag lieber das internationale, völkerverständige, irgendwie in diesem kosmopolitischen Dings, das liegt ihr eigentlich mehr. Aber dann, glaube ich, den Ausschlag gegeben hat, Sebastian Kurz hat ja dann dafür, nach dem Rücktritt von Strache, hat Sebastian Kurz dafür gesorgt, dass auch Herbert Kickl entlassen wird. Und alle FPÖ-Ministerinnen und Minister sind mit ihm in Solidarität zurückgetreten, alle außer eine. Karin Kneißl hatte keine Lust auf Rücktritt und sie hat darauf gepocht, dass sie quasi kein Parteimitglied ist und als Parteilose da rein und hat sich versucht, noch zu halten in dieser Regierung. Es ist ihr allerdings nur 2 Wochen gelungen, weil dann dann gab es noch so eine erste provisorische Regierung und dann kam die berühmte Beamtenregierung und da hatte sie dann keinen Platz mehr. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie das versucht hat, ihre Fühler Richtung ÖVP auszustrecken, aber da war natürlich nicht nur Kurz, sondern auch Alexander Schallenberg, also da hat man sie nicht gebraucht, da hat man keine Außenministerin gebraucht, die haben genug Leute, die sowas können. Und das heißt, sie hat sich mit den Medien angelegt in ihrer Zeit als Ministerin. Sie ist extrem nah an Putin dran gewesen, sie hat getanzt mit ihm, sie war quasi markiert als die Frau, die mit Putin getanzt hat. Und sie hatte keinen Rückhalt in der Partei mehr, für die sie in die Regierung gegangen ist. Und dann ist sie ziemlich allein dagestanden, nachdem sie aus dem Amt geflogen ist. Und man merkt, dass sie versucht dann zuerst über ihr Spezialgebiet im Nahen Osten irgendwie wieder Fuß zu fassen. Und das ist auch so, dass das anläuft sozusagen. Sie ist auf mehreren Konferenzen und reist herum. Sie macht eine Doku für den ORF, alle möglichen Sachen. Aber man spürt auch eine gewisse Verzweiflung in ihren Social-Media-Posts. Sie postet dann immer wieder so typisch so alte Fotos und gratuliert irgendjemanden, den sie vor einem Jahr getroffen hat und sie versucht, so Kontakte aufzuwärmen. Sie fährt sogar zu ihren Patentieren in 2 Zoos, einem Flughund und einem Wolf. Bitte. Also sie war wirklich auf der Suche nach Leuten, die sie irgendwie unterstützen und einen neuen Betätigungsfeld. Und dann kamen immer mehr Angebote sozusagen aus Richtung Russland. Es hat angefangen mit dem Vortrag bei der Österreich-Russischen Freundschaftsgesellschaft, auch eine wichtige Institution in diesem Feld. Und dann ist sie schon im Dezember, also im Juli war die Regierung am Ende oder im Juni, und im Dezember war sie schon für 6 Tage in Moskau und dieses Sochi-Büro, also das russische Büro für diese Austauschplattform, die sie selber etabliert hat, das hat dafür gesorgt und auch finanziert, dass ein 5 Jahre altes Kinderbuch, was sie über Prinz Eugen geschrieben hat, ins Russische übersetzt wird und das dann mit Riesenpomp dort im Puschkin-Museum vorgestellt wurde. Sie war 6 Tage dort, die haben wirklich, das hat alle Stückeln gespielt, sie hat ein riesen Sightseeing-Programm abgeholt am Flughafen mit Blumenstrauß, riesen Tamtam um sie herum und ab dann hat sie einfach ständig Einladungen, dann auch Lehraufträge bekommen, dann wurde sie Kolumnistin bei RT, also dem Propagandasender, der inzwischen verboten ist und der schon damals echt problematisch wurde. Und dann kamen sozusagen die größeren Brocken. Das war das Aufsichtsratsmandat Borisnevs. Also wir haben recherchiert, da wurde ihr ungefähr 500.000 US-Dollar pro Jahr zugesagt, plus Spesen und irgendeine Möglichkeit mehr zu verdienen. Und das wurde dann immer enger und immer lukrativer sozusagen für sie. Und irgendwann Anfang 2023 kam dann dieses Angebot, an der Uni St. Petersburg ein Institut zu eröffnen. Und für das ist sie dann auch dorthin gezogen. Und ich glaube, der springende Punkt dafür war, dass dann mit dem Angriff, also eine Weile, glaube ich, hat sie gedacht, sie kann sozusagen Geld verdienen in Russland und dort eine große Rolle spielen und gleichzeitig in Europa leben. Mhm. Sie hat irgendwie Österreich schon aufgegeben gehabt, aber sie hat die Hoffnung gehabt, dass es in Frankreich geht. Also man muss sich vorstellen, sie ist ein extrem frankophiler Mensch. Also Frankreich war für sie immer irgendwie so ein wichtiges Land, wo sie sich wohlgefühlt hat. Sie spricht gut Französisch und das war irgendwie so ein Land für sie, was ihr viel bedeutet hat. Und mit der Vollinvasion ist das aber alles viel schwieriger geworden. Also zum einen, wegen der Sanktionen konnte sie nicht mehr auf das Geld von Rosneft zugreifen. Darüber hat sie jedenfalls geklagt. Und zum anderen gab es so einen Bericht vom EU-Parlament, das Sanktionen gegen sie persönlich gefordert hat, weil sie darauf hingewiesen haben, dass autoritäre Staaten eben westliche Politiker wie zum Beispiel Schröder und Kneißl dafür nutzt, um sozusagen einen hybriden Krieg gegen den Westen zu führen, also Gräben zu vertiefen, Propaganda zu verbreiten, Misstrauen in Regierungen zu sehen. Und da wollte man ihr irgendwie Einhalt gebieten. Und sie sagt, in Frankreich sind dann Leute vom Innenministerium, also vom französischen Innenministerium oder Geheimdienst aufgetaucht und haben ihren Vermietern gesagt, sie sollen sie vor die Tür setzen. Und die hätten das dann auch getan und sie hätte quasi, wäre gezwungen gewesen, Frankreich zu verlassen oder Europa zu verlassen. Wir dachten immer, sie ist dann als nächstliebstes Land in den Libanon gegangen, weil sie das auch sehr liebt. Aber jetzt wissen wir, dass sie das gemacht hat. Sie wollte damals eigentlich schon nach Russland, aber sie hat festgestellt, dass trotz der Hilfe von Leuten von RT zum Beispiel, sie nicht ihre Tiere nach Russland direkt transportieren kann. Also, dass sie eine Zwischenstation braucht, von wo aus. Also, dass sie die Tiere von Europa raus und dann erst nach Russland rein transportieren kann. Und sie hat gesagt, ohne meine Tiere gehe ich nirgendwo hin. Also musste sie eine Zwischenstation im Libanon machen. Und erst von dort konnte sie eben mit besagter Militärmaschine nach Russland samt Kleintierzoo einreisen.
Diese Tiere, die dann bei diesem finalen Umzug auch so eine prominente Rolle gespielt haben, die kommen ja auch bei euch in der Recherche immer wieder punktuell vor. Also ich glaube, also ich habe es so verstanden, es war auch von ihr etwas ein persönliches Aushängeschild, das sie auch gerne hergezeigt hat.
Ich glaube, es war ihr einfach wahnsinnig wichtig. Also man muss verstehen, sie war mit ihrer eigenen, also sie war ja dann getrennt von ihrem Mann. Also in der Pandemie ist auch ihre Ehe kaputt gegangen. Ist auch noch eine eigene Geschichte. Aber ich glaube, das Wichtige ist, dass ihre Konstante waren immer diese Tiere. Und diese Tiere, es gab, glaube ich, keinen einzigen Gesprächspartner. Also es ist völlig egal, ob wir mit Diplomaten geredet haben, mit ihren früheren Studenten, mit Geheimdienstlern, die nicht diese Tiere, irgendeine Geschichte zu diesen Tieren hatten. Also die Tiere haben dafür gesorgt, dass sie immer Geldsorgen hatten. Also, dass sie immer, weil sie braucht Leute, die sie betreuen, Tierarzt, Futter, all das ist teuer. Tiere sind irgendwie ihre Schwachstelle. Also die westlichen Nachrichtendienstler haben uns als erstes gesagt, das ist der Hebel, mit dem man sie manipulieren kann. Und die Russen nutzen ihn ganz gezielt und in jedem Gespräch fangen sie mit den Tieren an und sagen, oh, Gott sei Dank hat sich der Hund gut von der Operation erholt oder Pony XY ist ja so süß oder so. Also das ist einfach ihre große Achillesferse. Mhm. Anders kann man es nicht nennen. Und sie spielen auch in allem, was sie tut. Also wenn man ihren Telegram-Kanal jetzt anschaut, ist jedes zweite oder dritte Posting ist irgendwas mit ihren Tieren. Und eben selbst in dem Brief an den Stab von Putin sagt sie, danke, dass meine Tiere und ich wie nahe Verwandte fangen wurden. Und ich meine, sie feiert den Geburtstag von diesen Viechern. Sie zeichnet deren Schnarchen auf. Die spielen einfach, das ist das Wichtigste für sie in ihrem Leben. Und deshalb war, glaube ich, ein Knackpunkt für sie im Zuge ihres Ehestreits mit ihrem Mann oder nunmehrigen Ex-Mann. Das war eine wirklich grauselige Sache. Es gab da Vorwürfe wegen häuslicher Gewalt, von denen er dann freigesprochen wurde und alle möglichen anderen Streite, die auch in den Medien berichtet wurden. Und eine Sache war, dass man ihr vorgeworfen hat, dass sie ein Hund quasi bei ihr gestorben ist in ihrer Obhut. Und der Hund auch exhumiert wurde und dann auch festgestellt wurde, dass sie keine Schuld am Tod des Hundes hat. Aber das scheint sie so getroffen zu sein. Und es gibt kein Interview, in dem sie über ihre angebliche Vertreibung aus Österreich spricht, in dem sie nicht sagt, dass ihr vorgeworfen wurde, dass sie einen Hund mit Novichok vergiftet hat. Das stimmt natürlich nicht. Das hat irgendein User in einem Standardforum mal so lapidar gesagt, hat Onkel Wladimir das Novichok bereitgestellt. Aber es ist wahr, dass man in Frage gestellt hat, ob sie gut mit diesem Hund umgegangen ist. Und das scheint sie extrem tief getroffen zu haben.
Also Tierliebe, die einen vulnerabel macht eigentlich.
Aber es ist so, Also man kennt das von Kindern vielleicht, aber manche Leute haben es auch mit Tieren.
Karin Kneißl, sie wollte mit euch nicht sprechen. Mhm. Sie gibt generell keinen österreichischen Medien Interviews. Und du hast richtig gesagt, man kann den Leuten natürlich nicht in den Kopf schauen. Ich muss trotzdem fragen, weil was mich an solchen Geschichten immer fasziniert, ist, ob die Leute dann in solche Situationen geraten, ob das dann in der Kategorie läuft, na, dann muss man die Kot halt schlucken, weil man glaubt, sonst keine Wahl mehr zu haben, oder ob sie von der Richtigkeit dessen, was sie tun, überzeugt sind. Oder gibt es da irgendwo auch ein Dazwischen?
Also das ist die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Spielt sie das oder glaubt sie das? Es ist echt schwer zu beantworten. Also was wir wissen aus dem, was wir recherchiert haben und was man öffentlich von ihr sieht, also es gibt Teile, über die sie bewusst, es wirkt so, als würde sie alles online stellen. Tut sie nicht. Es gibt Sachen, der Name Anton Weiner zum Beispiel fällt kein einziges Mal in ihrer öffentlichen Kommunikation. Es gibt Dinge, Auftritte in russischen Fernsehsendungen, die sie auch nicht postet. Also zum Beispiel dieses, die wahren Kriegstreiber sind Politiker in Brüssel, das hat sie auch nicht gepostet. Also es gibt Sachen, wo sie schon offenbar eine Auswahl trifft, was sage ich jetzt welchem Publikum. Ich glaube schon, dass da viel Verdrängungsenergie, also ich kann es mir fast nicht vorstellen, sozusagen, dass sie das alles durchzieht. Und ich meine, sie ist ständig unterwegs, sie ist ständig online. Sie tritt in den, es gibt eine Szene, wo sie bei so einer lokalen Geburtsregistrierungszeremonie auftritt, obwohl sie ein fettes blaues Auge hat und man denkt sich echt so, Gott, wieso macht sie das? Ja? Also ich glaube, sie ist persönlich so schwer getroffen Und das hilft dir dabei, dieser Schmerz und diese Wut und diese Enttäuschung hilft dir dabei, die Widersprüche, die sie da ja selbst verkörpert, auszublenden.
Ich habe das Gefühl, in Österreich wird diese ganze Geschichte da irgendwo im politischen Skurrilitätenkabinett hingesetzt und man schaut sich das irgendwie gerne belustigend an, neben Ibiza-Skandal und irgendwie Inseraten-Affäre oder so. Wie siehst du das jetzt nach dieser ganzen Recherche, wo ihr ja auch gezeigt habt, dass es da schon auch Strukturen im Hintergrund gibt, dass es da einen Kontext, ein Umfeld gibt, der ja durchaus interessant ist. Schaut man da zu wenig darauf, welche Strukturen, größere Kontexte hinter solchen Einzelfällen stehen?
Ja, also ich kann das ganz klar mit Ja beantworten. Also wir haben in dieser Zeit, also unsere Mainstream-Politik, und das wird jetzt oft vergessen, es ist nicht nur die FPÖ, sondern es waren die ÖVP, die SPÖ, selbst Van der Bellen als ehemaliger Grüner war da mit dabei bei all diesen Staatsbesuchen. Also es gab da einfach eine extrem große Nähe und aus meiner Sicht problematische Nähe zu Russland in diesen Jahren bis zur Vollinvasion. Dann hat man das ja irgendwie zähneknirschend versucht, zumindest zu reduzieren, aber nie wirklich aufgearbeitet oder hinterfragt, wer da alle profitiert hat, wer das wie eingesackelt hat und wie genau das alles abgelaufen sind. Also es sind so, und eben Kneißl ist ja nur die Spitze des Eisberges dieser gesellschaftlichen Entwicklung oder dieser politischen Tendenz, die wir da hatten, auch dieses sich immer in die Mitte stellen und sagen, wir sind die Brückenbauer zwischen Ost und West und so weiter. Und das war ja in einer Zeit, das kann man, glaube ich, nicht oft genug sein, da hatte Russland schon die Krim annektiert, völkerrechtswidrig, sie hatten schon ihre grünen Männchen in die Ostukraine geschickt. Auch das kommt in unserem Podcast vor, sie hatten auf europäischem Boden Dissidenten oder Überläufer umgebracht, also Sergei Skripal und seine Tochter haben sie versucht umzubringen. Es war schon versuchte Anschläge auf Nawalny und so weiter. Also wir sind in einem Bereich, wo schon echt krasse Sachen passiert sind. Und wenn man sich das heute anschaut, in welcher Breite das und in welcher sozusagen Kritiklosigkeit das passiert ist, dann fragt man sich da schon. Und ich glaube nach wie vor, also der aus meiner Sicht wichtigste U-Ausschuss, den es bräuchte, ist einer zum russischen Einfluss in Österreich.
Das Thema wird uns also vielleicht noch länger begleiten. Elisa Lex, vielen herzlichen Dank dir.
Danke dir für die Einladung.
Und wenn Sie jetzt neugierig geworden sind, dann können Sie die gesamte Recherche von Elisa Lex Henkel-Donnersmarck, Paul Koren und Thomas Winkelmüller nicht nur in der aktuellen Ausgabe des Datum nachlesen, sondern vor allem auch nachhören. Den Podcast Kniefall, die Radikalisierung von Karin Kneißl von Datum und Happy House Media finden Sie überall, wo es Podcasts gibt. Von meiner Seite eine ausdrückliche Empfehlung. Einen Link finden Sie wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und Dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.